House of Satoshi Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Episode, zu einer ganz besonderen Episode. Heute ist nämlich der Pizza Bitcoin Day. Heute ist der 22. Mai. Und Bosch Finance und House of Satoshi haben sich zusammengetan und haben gesagt, das feiern wir, weil der Trump macht heute eben auch seine Party. Wir können die besser. Ich wollte es mal schnell checken, weil wir sind hier im Kino Frames Zürich live. Pumpe voll. Stimmt das? Sind ihr da?
Ja!
Aber ich muss vielleicht noch, ich höre es nicht so gut. Sehr gut, ihr seht also, alle die daheim sind, ihr verpasst etwas, aber ihr habt heute eine ganz spannende Episode, die ihr hören könnt. Meine Gäste heute, Alexander Thoma, er ist der Chef vom Krypto-Team oder vom Digital Assets Team von der Bosch Finance. Dann Alexandra Janssen, Ökonomin, bekannte Unternehmerin und Chefin vom Vermögensverwalter Ecofin. Und der Markus Abassi, auch einer, der schon lange im Krypto-Space unterwegs ist, bei Kaleidos, Kaleido Privatbank, verantwortlich für das Krypto-Team und hat das Ganze dort auch aufgebaut. Mit diesen drei Experten diskutieren wir heute. Zuerst möchte ich herausfinden, natürlich in dem pumpenvollen Kino, wer von euch hat Bitcoin? Hand auf! Ui, also es hat schon recht viele Leute, ja, da kommt noch jemand zu spät, recht viele Leute Bitcoin. Wer hat denn andere Coins, also wer hat Bitcoin und Krypto, Hand hoch? Und jetzt alle wieder Hand runter, die nur Krypto haben, also Hand auf, die nur Krypto, also Altcoins haben? Ja, das ist dann schon ein bisschen weniger, gut. Wer hat Bitcoin gekauft vor 2008? Hand auf? Okay. Also, da hat niemand gefaked, ha? Okay, ist wahr. Cool. Gut. Ich weiss nicht, ob ihr alle wisst, was der Pizza Bitcoin Day ist. Das ist vor 15 Jahren die erste öffentliche Bitcoin-Transaktion gewesen, wo ein Bitcoin-Freak, hat gefunden, hey, ich will zwei Pizzas, ich zahle dir mit Bitcoin 10.000 Bitcoin, hat er offeriert. Ein cleverer Dude hat dann gesagt, ich verkaufe dir die zwei Pizzas für die 10.000 Bitcoin. Das wäre jetzt 1,1 Milliarden schwer. By the way, wir haben gerade heute zum Pizza Bitcoin Day ein neues All-Time-High erreicht. Das haben wir natürlich genau so prognostiziert, nämlich 11.861 Stand 17.00 etwa. Gut, so ist eigentlich die allererste Bitcoin-Transaktion vonstatten gegangen und ich möchte gerade anfangen zu diskutieren. Alex, ich sehe aber in der Schweiz wenig Leute, die mit Bitcoin zahlen. Das heisst ja Peer-to-Peer Electronic Cash System, also das Zahlungssystem. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
Ja, das war wahrscheinlich mal die Vision gewesen und in der Schweiz zumindest ist das nicht so. Wir sehen Fortschritte im Bereich Lightning Network, aber vor einer grösseren Adaption von Bitcoin als Zahlungssystem in der Schweiz national haben wir da noch keine grosse Evidenz. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir ein sehr, sehr effizientes nationales Zahlungssystem haben. Selbst im Euroraum ist der Zahlungsverkehr nicht so schlecht mit SEPA. Wenn wir aber außerhalb von Europa schauen, wenn wir in Entwicklungs-Drittweltländer schauen, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Und man darf nicht vergessen, die Schweiz ist nicht so gross, die Welt ist um einiges grösser.
Also wenn ich genau das sage ich auch immer, weil ich höre immer wieder Kritikpunkte, ja Rino, weißt du, Bitcoin hat keinen Nutzen. Und ich sage, ja, musst halt nächstes Mal, wenn du in Bali bist, aus dem Resort gehen und in die Pampas sind, dann siehst du vielleicht, was für Probleme in gewissen Ländern sind. Eben bei uns ist es oftmals als Store of Value. Alexandra, wenn ich meinen Kollegen sage, ja, weißt du, Bitcoin ist ein Store of Value, was ist das, ein Wertspeicher, das aus Finanzsicht, was ist eigentlich ein Store of Value und ist für dich Bitcoin ein Store of Value? Auch jetzt in unserer Breitengrade. Ich gehe mal davon aus, du zahlst auch nicht mit Bitcoin im Migros und Coop.
Nein, aber vielleicht noch kurz zu dem, oder? Es gibt ganz viele Sachen, die entwickelt worden sind für einen Purpose und nachher genutzt werden für etwas anderes. Ein berühmtes Beispiel ist Viagra. Das ist entwickelt worden für Angina Pectoris, wird überhaupt nicht für das genutzt und ist trotzdem recht erfolgreich.
Ja, sehr.
Also, ich glaube, das hat nichts mit dem Erfolg dahinter zu tun, oder? Das finde ich noch wichtig. Und ich glaube, der Erfolg von Bitcoin ist genau ein Grund, warum das die Leute nicht damit zahlen. Weil wenn ein Asset so stark an Wert zunimmt, dann reut es einem ja wie, das als Zahlungsmittel zu brauchen. Darum, das mag sich in Zukunft auch ändern. Store of Value, wo du gesagt hast, ist ganz eine wichtige Funktion von Geld generell in einer Wirtschaft. Neben den Transaktionen will ich mein Geld in etwas Sicherem aufbewahren. Und dort sehen gewisse Leute Bitcoin als guten Store of Value an, ob es das ist und wird sein. Bis jetzt ist es das gewesen, definitiv, oder? Ob das so weitergeht, to be seen.
Ist für dich auch ein sicherer Store of Value?
ich würde sagen, es ist ein interessantes Investment unter gewissen Bedingungen. Alles okay. andere, finde ich, muss man sehr genau sich individuell überlegen, ob es das für einen selber als Purpose taugt.
Mhm. Wie ist das bei dir, Markus? Also man auch bei einer Privatbank, oder? Ich weiss nicht, wollen Kunden Bitcoin? Aber auch für dich persönlich, ist Bitcoin ein Store of Value, ein guter Store of Value? Oder hast du noch viele Fragezeichen?
Ja, ich denke, da kann man sehr weit ausholen, aber um deine Frage quasi auf den Punkt zu bringen, ich glaube, Bitcoin hat weltweit, wie es der Alex ja schon gesagt hat, die Welt geht ja weit über die Schweizer Grenzen aus, hat es definitiv langfristig, und zwar im ganz langen Kontext, gebe ich ihm das Potenzial, dass es ein Store of Value kann sein. Ich glaube aber, mit dieser aktuellen Volatilität, die ich durchwegs positiv gesehen, wie es Alexandra gesagt hat, als potenzielles Investment, sehe ich den Schweizer Franken momentan auf die Distanz, die ich ihn brauche, fast nur als härtere Währung. Aber eben, Grenzen hören nicht einen an der Schweiz auf. Und die zweite Frage von dir natürlich, oder der Punkt, den du ansprichst, Bitcoin ist natürlich, auch wenn man es im Evolutionssystem von einer Bank anschaut, ist das Asset Nummer 1, das wir quasi angenommen haben, wo wir von Anfang her einliefern konnten. Wir haben sehr früh, das war eigentlich das Glück gewesen aus unserer Business-Seite, weil wir kennen all die Kryptowinter, das Up und Down. Das ist auch aus Trading-Aktivitätssicht zum Umsatz erzielen, aus einer Geschäftstätigkeit sehr schwierig. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir quasi von Zeitpunkt 1, wo wir mit dem Krypto-Offering vor 2,5 Jahren live gegangen sind, dass wir Bitcoin einliefern und die verwahren für unsere Kunden. Weil am Schluss, gerade wenn es viel Geld ist, man hat das mit den letzten Happenings gesehen, die es so in Frankreich gegeben hat. Am Schluss ist Sicherheit und der Trust, das Vertrauen ist so zentral.
Ist es der Grund, wieso auch vielleicht die Bitcoin-ETFs einen Erfolg haben, Alex? Oder? Ich meine, es ist ja eigentlich ein bisschen ein Ritterschlag für den Bitcoin, wo BlackRock gesagt hat oder lanciert hat, der Bitcoin-ETF, eine der erfolgreichsten Lancierungen, weil man den BlackRock traut. Wobei man hat ja dann eigentlich ja nicht physisch selber Bitcoin. Also das muss man ja auch dazu sagen.
Also der ETF, meiner Meinung nach, hat vor allem starken Erfolg gehabt bisher, weil es eine Marktlücke gefüllt hat für Kunden, die nicht bereit waren, Bitcoin selber direkt zu kaufen bei der Kryptobörse, sondern hauptsächlich ihre Finanzgeschäfte bei der Principal Bank machen und die das nicht angeboten hat. Daher kommt der ETF und siehe da, man hat Zugang und plötzlich fließen Milliarden rein, und ich glaube, das ist einfach eine Marktlücke, die gefüllt ist worden für genau die Banken, die kein eigenes Angebot hatten in den USA, namentlich der Markt, der unter den vermögenden Kunden noch stark unterentwickelt war in diesem Bereich.
Darf ich dem vielleicht ganz kurz ich sage jetzt mal kritisch begutachten? Bitcoin-ETFs aus meiner Sicht sind eigentlich eher ein Zeichen von der ganzen Wall Streetification gewesen. Dass einfach die grossen Finanzmultis gegangen sind, insbesondere auch ganz viele Hedgefonds, die versuchen, sich marktneutral zu positionieren. Das heisst, sie versuchen eigentlich gar nicht, Bitcoin zu investieren, sondern versuchen irgendwelche Unterschiede zwischen verschiedenen Handelsplätzen oder gewissen Finanzierungsraten auszunutzen. Und ich glaube, wenn man anschaut, wie zyklisch das der Markt ist, hat man sehr viele Korrelationen gesehen, wo Bitcoin-Inflows in den ETF stattgefunden haben zu Zeiten, wo es einfach sehr, sehr spannend war, quasi auf Kosten vom Retail-Investor einfach quasi Profit zu schlagen. Und ich sehe Bitcoin-ETFs wirklich ein bisschen kritisch, einfach als Ausprägung, auch als notwendige Entwicklung in der traditionellen Finanzwelt, damit man von diesen Renditen profitieren kann.
Ist es das so, dass es wirklich so ein Rendite-Game ist? Also ich habe einmal gelesen, dass 50% von dem Flow in den Bitcoin-ETF eigentlich von Hedgefonds getrieben ist. Also eigentlich gar nicht richtige Investoren, so Hodler, oder?
Ich glaube, das ist relativ schwierig, das zu eruieren. Was man sieht, ist, wenn man schaut, wann die Flows passieren, dann sieht man, das ist zu Zeiten, wo die Wall Street aktiv ist, das ist unter der Woche, am Wochenende gibt es das viel weniger. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass es von der Wall Street kommt, aber das kann natürlich auch, das können auch indirekte Effekte sein, oder? Dass Leute das in Auftrag geben und die Bank wickelt es dann halt, oder der Partner wickelt es ab zu den Zeiten, wo halt Wall Street schafft. Ich glaube, das auseinanderzubeinen ist relativ schwierig. Und ich sehe schon das, was Alex gesagt hat, für ganz viele Leute ist das Befassen mit Bitcoin, was ich eigentlich wichtig finde, ist mega aufwendig. Du musst dir überlegen, was mache ich mit dem Key, wie organisiere ich mich etc. Der Teil, den ich eigentlich besonders spannend finde. Aber wenn du die ganze Komplexität nicht haben willst, dann bietet das einen super einfachen Zugang. Und ich habe die Diskussion zum Teil auch mit institutionellen Investoren. Die haben ganz genaue Governance-Prozesse. Und wenn du als institutioneller Investor irgendwo deinen Private Key hast, wie haltest du da deine Governance-Prozesse noch ein? Und dann ist ein ETF ist eine super Lösung, um einfach auch an dem partizipieren und mal einen ersten Schritt in die Richtung machen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das so ein ETF kann attraktiv sein kann.
Du hast jetzt ein super Stichwort gebracht, die Komplexität, oder, von Bitcoin. Also komplex, ja, ist am Anfang eine Hürde, oder, mit den 12 bzw. 24 Wörtern etc. Aber auch der ganze Bitcoin ist komplex, wenn man nämlich mit dem Geldsystem anfängt, sich Gedanken zu machen, oder? Ich meine, bleiben wir auch noch schnell beim BlackRock. Der Larry Fink hat kürzlich herausgegeben, dass der US-Dollar vielleicht seine Vormachtstellung an digitale Vermögenswerte wie Bitcoin verlieren könnte. Wir haben eine globale Verschuldung, die unglaublich ist. Die Amerika zahlt über 1 Billion Schuldzinsen, die nicht irgendwo in Innovation fließen oder so etwas. Wir haben praktisch keine Zinsen mehr, wir haben Geldentwertung, auch im Schweizer Franken. Ich möchte gerne mit dir bleiben, Alexandra. Du bist so ein bisschen die, vor allem die Volkswirtschaftlerin, die ja auch viel im Börsen-Podcast, wie heisst der, Börsenstrasse, genau über so Themen diskutiert. Ist unser Geldsystem nicht ein bisschen krank?
Sehr krank. Wo sollen wir anfangen, oder? Ich glaube, es ist immer die Frage, was ist die nächstbeste Alternative, oder? Die USA, vielleicht ganz schnell zum Ausholen, die USA hat für die Welt ganz viel positive Externalitäten geschaffen, also Positives geschaffen, wie eine gewisse Sicherheitsarchitektur, Freihandel, WTO ist stark von den USA geprägt. Da hat es ganz viele Profiteure gegeben. Der Trump sagt ja Free Riders, oder? Die USA hat aber von dieser Rolle als Hegemon auch extrem profitiert, dass sie die Referenzwährung, die Reservewährung, den US-Dollar haben. Und man kann ökonomisch gut zeigen, dass sie darum viel weniger zahlen für ihre Schuldzinsen, als sie würden, wenn der US-Dollar nicht die Referenzwährung wäre. Und es gibt Tendenz, dass die USA sich selber, oder wie sie es nicht besser im Griff haben, die Rollen als Hegemon so langsam verlieren. Und die Frage ist, was passiert dann einerseits mit der Sicherheitsarchitektur und anderen Sachen und andererseits aber auch mit dem US-Dollar als Reservewährung. Und man sieht schon gewisse Sachen, die passieren. Ich habe viel mit einem Unternehmen in Georgien zu tun. Früher ist dort alles eigentlich über den US-Dollar passiert. Jetzt merkt man, das ist viel diversifizierter über den Renminbi und andere Währungen. Und eine Alternative sind Bitcoin, digitale Vermögenswerte. Ich glaube, das ist ein Szenario. Ein Szenario ist, dass es eher langsam passiert, der US-Dollar langsam ein bisschen vielleicht zurückgedrängt wird, vielleicht auch nicht. Gefährlich wird es, wenn das plötzlich passiert. Und aus meiner Sicht ist das Szenario, wo das plötzlich passiert, wo der US-Dollar seine Bedeutung stark verliert und digitale Vermögenswerte ganz, ganz zentral werden, ist ein super disruptives Szenario. Weil dann ist auch die Frage, was machen Banken eigentlich noch, wenn alles dezentralisiert läuft? Wie sieht Geldpolitik? Also, dann sind wir in einer völlig verrückten, spannenden Welt. Mal schauen.
Ich muss gleich mal zum Banker übergehen, zum Alex, oder? Als grösste Retailbank in dem Land. Nehmen wir mal das Szenario durchdenken. Eigentlich müsste ja vielleicht so eine Leitwährung, wäre ja eigentlich das Fairste, wenn es eine dezentrale Währung ist, die nicht an den Staat gebunden wäre. Aber wenn es das Szenario vielleicht von Alexandra würde eintreffen, wie würdest du auf das reagieren?
Also ich glaube nicht, dass es gerade so weit wird kommen, schon als erstes Mal. Ich glaube, irgendeine gewisse Kontrolle über die Währung vor einer staatlichen Stelle, vor einer zentralen Stelle wird es immer geben. Genau wegen diesen auch Mechanismen rund um die Geldpolitik und ein gewisses Maß an Kontrolle, denke ich, wird es immer noch brauchen. Und darum, das Szenario ist für mich komplett unrealistisch.
Darf ich da noch schnell etwas
sagen? Ja, sicher, dort red wieder heim, im Stammtisch. Wir haben kein Bier dabei, aber
ist egal. Das ist schade. Es gibt das Saying, don't steal, the government doesn't like competition. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Oder? Die Staaten werden nicht die Hand vom Honigtopf sich nehmen lassen. Und darum, ich glaube auch, dass die völlige Dominanz werden sie versuchen zu verhindern. Darum sage ich ja, wenn das würde eintreten, das wäre ein revolutionäres Szenario, wo ganz vieles anderes auch noch passiert. Oder?
Man weiß es nicht. Aber ist nicht auch eine Gefahr jetzt beim Bitcoin entstanden, durch das eben auch die USA sich Gedanken macht, Bitcoin als strategische Reserve zu nehmen. Heute habe ich gelesen, dass Texas, da fehlt nur noch die Unterschrift vom Gouverneur. Also dass jetzt plötzlich der Staat eben genau sagt, komm, ich möchte die Macht nicht ganz verlieren, also kaufe ich möglichst viel Bitcoin. Und dazu kommt noch die ganze Wall Street. Also ich meine, BlackRock hat auch sehr viel Bitcoin. Ist das nicht auch eine Gefahr für Bitcoin, wo eigentlich so dezentral unabhängig sein sollte, Markus?
Also ich sehe das definitiv als Risiko. Ich sehe jetzt weniger die Bestrebungen, dass man das als Treasury Asset grundsätzlich, also quasi als Sicherheitshinterlegung auch als Investmentmöglichkeit betrachtet, sehe ich weniger als Gefahr. Was ich eher so als kurz- bis mittelfristige Gefahr finde ist, oder gesehen, ist echt das Ganze, ich sage jetzt mal Copy-Paste, wie man es unterdessen bei vielen Firmen sieht, dass man einfach zukauft. Und die sehen wir eben die Zentralisierung sehr, sehr stark, dass einfach ein Beispiel MicroStrategy, wo wahrscheinlich jedem schon irgendwo begegnet ist. Ich meine, das ist unmittelbar, ist das nicht per se ein Problem. Aber wenn man natürlich schaut, wie die Bitcoins, die gekauft werden, finanziert sind, dann ist natürlich der schon ein gewisses Risiko. Und wenn das, wie oftmals in der Historie vom Kryptomarkt, nicht nur Bitcoin, sondern auch Kryptomarkt generell, Digital Asset Markt, wie man es nennen will, wenn das so eine Copy-Paste Modell wird, dann ist immer so für mich so ein, jetzt muss man ein Narrative, so eine Geschichte, die überall erzählt wird, die muss man auch von hinten fragen. Und da gibt es, historisch gesehen, gibt es immer sehr schnell und schlagartig wieder Veränderungen und eben oftmals auch verbunden mit irgendwelchen quasi Abstürzen von den Preisen, was dann wiederum in der Folge eigentlich den Wertspeicher wieder hinterfragt, zumindest kurzfristig, oder? Weil der Mensch ist ja sehr ein kurzfristig orientiertes Tier und nicht jemand, der über 20 Jahre mag still sitzen und sich seine Assets anschaut, wie sie sich vermehren.
Ja, und da kommt der Panik-FOMO-Effekt, oder? Hast du das eigentlich mal erlebt, Alex? Im April ist also ganz im März zusammengecrashed. Auch Bitcoin hat es ja recht auseinandergenommen. Hast du jetzt bei der PostFinance etwas gespürt, dass plötzlich Kunden in Panik, die Kunden sind vielleicht noch ganz frisch im Bitcoin gewesen, Panik, Verkauf, Sell.
Ganz im Gegenteil, lustigerweise, und das hat mich selber erstaunt, mein Team hat es erstaunt, wir haben deutlich mehr Käufe gehabt, was runtergegangen, als Verkäufe. Und das hat mir gezeigt, eigentlich, dass die Leute merken, ja, wenn die Preise runtergehen, ist tendenziell eher der beste Zeitpunkt zum Kaufen, als wenn sie raufgehen.
Ich glaube, PostFinance hat super smarte Kunden, weil es gibt eine Studie von der BIS, von der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, und der hat 2022 gezeigt, dass 80% der Retail-Kunden mit Bitcoin Geld verlieren. Ist auch gerade eine Zeit, wo es eine starke Preiskorrektur gegeben hat, darum ein bisschen schwierig in der Analyse. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo eine Frage, was seine Berechtigung hat. Ist gut, wenn es bei euch nicht der Fall war, oder?
Vielleicht ist es auch noch ein Zusammenhang damit, dass ihr das Offering gar noch nicht so lange anbietet, dass der letzte Kryptomarkt von diesen Kunden vielleicht gar noch nicht miterlebt, also der Krypto-Bärenmarkt gar noch nicht miterlebt wurde. Ich bin dann gespannt, wie es aussieht, wenn es dann mal so richtig rebelt und wieder dort abgeht und wenn die Kunden oder eure Kunden auch mehr Investments in diesen Kryptowährungen haben, wenn echt das Exposure von denen im Portfolio viel, viel grösser ist.
Die Frage ist, ob wir durch die zunehmende Institutionalisierung natürlich einen deutlich höheren Floor haben mittlerweile als den, wo du und ich das erste Mal investiert haben. Kann ich mich erinnern, sind wir mal auf 20'000 rauf vor Weihnachten und nachher ist alles runtergekracht auf 3,5, oder? Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist heutzutage mit diesen institutionellen Investoren als Floor.
Ja, also ich glaube, die Volatilität und Bewegung, stimme ich dir zu, die wird über die Zeit abnehmen. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt in einem nächsten potenziellen Bärenmarkt einfach anstatt 85% Absturz vielleicht nur noch 15% sehen. Ich meine, nur schon die letzte Bewegung, die wir gesehen haben, sind über 30% Korrektur gewesen. Und das ist, sobald das Leute dann einen gewissen Betrag investiert haben, dann fällt es eben plötzlich an von wehtun. Und das beobachte ich immer wieder. Ich spüre das bei unseren Kunden, das sind eigentlich mehrheitlich Vermögende und auch sehr professionelle Investierende. Aber in der Phase, die du vorher angesprochen hast, da kommen dann schon Fragen auf. Ja, hat das überhaupt noch Zukunft? Also wirklich so Existenzfragen. Muss ich jetzt verkaufen? Und das ist spannend zu sehen, weil sich eben Menschen am Schluss, egal von der Professionalität des Investieren, am Schluss eigentlich gar nicht wirklich gross unterscheiden tun.
Aber jetzt möchte ich noch schnell wissen bei dir, Alex, was sind denn das für Kunden, die kaufen? Sind das junge? Sind das eher ältere? Sind das 100-Franken-Tickets? Sind das 5'000-Franken-Tickets? 100'000-Franken-Tickets? Einfach, dass man ein bisschen spürt, wer kauft Bitcoin jetzt eben bei einer PF, bei einer PostFinance?
Also bei uns würde ich sagen, der typische Kunde ist männlich, 40 oder zwischen 35 und 40, wohnt in Zürich oder Bern, in der Stadt oder Basel. investiert so im Jahr etwa 10'000 Schweizer Franken zu 65% in Bitcoin. Das ist so der Durchschnittskunde bei uns, wenn ich jetzt über alle Sachen darüber hinweg schaue. Aber er ist schon zu 55% erstmaliger Anlagekunde.
Okay. Das bedeutet, er hat noch nie vorher
bei uns irgendetwas gekauft zu 55%.
Das ist noch spannend. Also, wenn wir mal schauen, wie weit es geht, oder? Ein Kritikpunkt ist eben, du hast es ein bisschen erwähnt, die Volatilität. Ja, also Nvidia hat auch eine hohe Volatilität und ist wahrscheinlich bei jedem Aktieninvestor, der ein bisschen international diversifiziert, vielleicht sogar mit 6% gewichtet, so ist er etwa im Index 5-6%. Alexandra, ist die Volatilität wirklich so schlimm? Eigentlich ist ja Volatilität auch gut, wenn man es kontrolliert einsetzt. Also ich habe ja gerne Volatilität. Du als Vermögensverwalterin musst das...
Zuerst mal, glaube ich, kommt es darauf an, von welcher Perspektive her man schaut. Oder? Wenn du in Bitcoin würdest Sachen kaufen und konsumieren, wäre die Volatilität gleich. Oder? Weil du schaust einfach, was ist das in Bitcoin, und in Bitcoin ist der Preis, was er ist. Die Herausforderung ist, dass die Leute in US-Dollar, in Schweizer Franken, was auch immer, denken, und demgegenüber hat Bitcoin eine höhere Volatilität. Ein Teil von der Volatilität kommt von der Preisbewegung gegen oben und der andere kommt von der Preisbewegung gegen oben. Es hat beide Seiten von dieser Volatilität. Darum, das ist sicher nicht nur negativ, aber es ist etwas, wo man sich bewusst muss sein und sich überlegen, wie geht man damit um. Und ich glaube schon auch, dass die Institutionalisierung vom Kryptomarkt, von Bitcoin im Speziellen, die erhöhte Liquidität wird mit der Zeit, hat das möglicherweise, oder hat es höchstwahrscheinlich den Effekt, dass die Volatilität ein bisschen zurückgehen, oder? Ein Teil von dem ist ein Preisfindungsmechanismus, der findet weiterhin statt. Aber ein Teil ist ein Arbitrage, der passiert, und die kann man mit mehr Liquidität verhindern. Vielleicht noch schnell zu dem, wo du vorher gesagt hast. Ich finde es bei dieser ganzen Diskussion zu Bitcoin und den institutionellen Investoren und den Staaten zum Teil auch lustig, dass es viel Bitcoin-Maximalisten gibt, die sich jetzt darüber freuen, dass der Staat, dass der Trump zum Beispiel die Entscheidung trifft, oder? Und dort bin ich dann ein bisschen kritisch, weil ich glaube, was hilft Bitcoin in der weiteren Entwicklung, wenn plötzlich Staaten anfangen, das horten in ihrem Treasury? Ist das, was Bitcoin weiterbringt, was... Da bin ich relativ kritisch.
Ja, das ist ja genau das, wo eigentlich Bitcoin ist eigentlich genau ein Entwurf gegen staatliche Aktivitäten. Und ich finde das auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn so gewisse Bitcoin-Maxis ist. Yeah, yeah, yeah. Auch bei der Welt, wo du es vorher erwähnt hast, Markus, glaube ich, MicroStrategy. Ich finde, das ist eine heisse Geschichte, die da passiert. Also ich finde das nicht nur gut. Ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel, Alex, siehst, dass MicroStrategy so viel Bitcoin kauft, auf Schulden machen. Das kann auch mal ein heisser nach außen sein, wenn zum Beispiel plötzlich vielleicht auch der Verwaltungsrat Strategie ändert. Wir wissen nicht, was passiert, und sagen, wir finden Bitcoin, das ist Bullshit, weil wir nicht mehr so stark uns positionieren. Das könnte einen massiven Kursrückgang geben, weil das Vertrauen, der MicroStrategy ist nicht mehr dabei. Was auch immer für Szenario. Ist MicroStrategy zum Beispiel nicht auch eine Gefahr? Oder wenn dann der Trump abgelöst wird in 4 Jahren, falls er dann nicht wieder Präsident sind mit Gesetzesänderung und ich weiß nicht was, plötzlich ein Demokrat kommt und sagt, das ist alles Googles Bitcoin-Reserve, dass das eigentlich eine Gefahr sein kann für den Bitcoin?
Absolut. Also jedes Mal, wenn jemand eine grosse Position hat und die auf den Markt wirft, dann kann das der Markt logischerweise im Moment gar nicht absorbieren, wahrscheinlich. Und dann führt das dazu, dass der Preis nach unten korrigiert. Das ist eine Gefahr. Und die ganze Konzentrationsrisiko einfach von den einzelnen Positionen ist auch ein Thema. Aber ich glaube, das ist halt jetzt einfach die Momentaufnahme. Oder, wir haben noch nicht wahnsinnig lange Zeitreihen in Bitcoin im Vergleich zu anderen Assets. Darum, ich würde jetzt sicherlich vorsichtig das beobachten, aber ich würde jetzt auch nicht überreagieren, wie es im Moment gerade aussieht. Das kann in 5 Jahren, 10 Jahren, das ist so eine kurze Zeit, kann das anders sein. Darum ist so eine Momentaufnahme für mich, kann in beide Richtungen gehen.
Ich finde, vielleicht noch zu schnell, um dem hinzuzufügen, wir haben es jetzt ja 2-3 Mal, du hast jetzt auch nochmal erwähnt, von MicroStrategy gehabt. Ich meine, ich frage mich einfach immer, wer kauft eine MicroStrategy-Aktie, wo ein Bitcoin...
Ich!
Also, Rino, wieso hast du sie gekauft?
Just for fun.
Eben. Aber das sind ganz viele, die Just for fun machen. Sage ich, will auf dem Zug dabei sein. Aber eigentlich ist es ja blöd, wenn du für einen Bitcoin 200'000 Franken zahlst, wenn du jetzt für 111'000, wie du gesagt hast, oder respektive Dollar kannst haben, das ist ja eigentlich, man versucht einfach wirklich den nächsten Doofi zu finden, der jetzt auch noch bereit ist, so ein Wandeldarlehen zu akzeptieren. Und am Schluss, was mich persönlich spannend dunkt, einfach rein aus einer Angebotsnachfrage, ist, wenn man den Spread, den Unterschied zwischen MicroStrategy-Bewertung, die sie an Bitcoin haben, und von der Aktie schaut, wenn die Idee anfängt zusammenschmilzt, weil einfach vielleicht Bitcoin mehr steigt und MicroStrategy eben nicht mehr so nachgefragt wird, es kann nur mehr Drang nach Bitcoin sein, dass man Spot Bitcoin kaufen will. Was denn passiert, wenn der Michael Saylor nicht mehr kann, einfach on top das Top kaufen von Bitcoin, wie denn der Demand aussieht? Und weil momentan ist das ja Unsummen von Geld, die da reinfliessen. Und darum, ich sehe das wirklich als so ein potenzielles Risiko am Horizont. Ich sage nicht, dass es unmittelbar jetzt da ist, aber ich glaube, es ist sehr wertvoll, das sich zu betrachten und zu beobachten.
Wie wirst du es beurteilen, Alexandra?
Ich muss. Zuerst Disclaimer, ich habe es nicht im Detail angeschaut, ja, ja. Die Struktur, das finde ich noch wichtig, bevor man etwas sagt, aber generell die Struktur, die da aufgebaut wird, glaube ich auch, ist heikel und bei uns, wir machen da mal so Stresstests bei Szenarien, um zu schauen, was passiert, wie schnell geht das Zeug zusammen, oder? Und da hätte ich auch die Angst, je nachdem, wo sich der Bitcoin-Preis anbewegt, was mit der Liquidität passiert, dass so ein Unternehmen grausam unter Druck kommt und dann kann es einen Effekt haben auf die das halten, aber auch auf Bitcoin, oder?
Eine andere Kritik, wir sind ja da auch zum Lernen, das ist ja wichtig in einem Podcast, und eine Kritik muss man ja immer hören, Bitcoin hat keinen inneren Wert. Jetzt habe ich 3 gescheite Köpfe da, 3, alles, Ökonomen, studiert und viel Erfahrung, und ich glaube, jeder von euch hat bei Freunden, Kollegen, wenn er hat man über Bitcoin überzeugen, und vor allem, wenn man auf einer Bank arbeitet, hat es wahrscheinlich viele Fragen gegeben, wie kann man etwas verkaufen, das nur rein spekulativ ist und keinen inneren Wert hat. So, wer kann mir mal erklären, dass Bitcoin einen inneren Wert hat oder eben keinen Wert hat? Wer will anfangen?
Ich kann schon anfangen. Ich kann die Frage gerne. oder ein Akt, bei einer Aktie zum Beispiel sind sich alle einig, bei den meisten Aktien, das hat einen inneren Wert. Oder? Das ist ein Unternehmen, das produziert etwas. Gut. Und bei Bitcoin gibt es viele Leute, die sagen, gibt es nicht. Sehe ich auch. Aber beim Schweizer Franken gilt das auch und dort interessiert es eigentlich niemand, oder? Und warum ist der Schweizer Franken wertvoll? Und wir sind uns alle einig, der hat einen Wert. Erstens, weil die SNB im Vergleich vor allem zu anderen Zentralbanken gute Geldpolitik gemacht hat, also Geldpolitik. Punkt 2, weil ich den Schweizer Franken nehmen kann und da oben kann ein Bier kaufen, ich kann im Migros und was auch immer. Ich habe einen realen Gegenwert, den ich bekomme für den Schweizer Franken. Und jetzt, wenn man sich das gleich bei Bitcoin anschaut, Punkt 1, Geldpolitik, die ist super. Oder man kann sie sich zumindest transparent anschauen. Ja. Es gibt einen Algorithmus, ist, der ist vorgegeben. Ist der Law, oder? Genau. Es wird keine Inflation auf dem geben. Punkt 2, der reale Wert. Gibt es irgendetwas, was ich mit dem machen kann, was ich bekomme? Und ich glaube, da ist ein bisschen Krux von der Sache. Wenn Bitcoin etwas ist, was die Leute nur halten, in Anführungszeichen, weil sie glauben, der Wert wird steigen, dann sind wir in einem heiklen Szenario, aber wenn man davon ausgeht, Bitcoin steht auch für eine Technologie, die die Tür aufmacht zu ganz viel anderem, dann geht ein Wert auf von einem realen Wert, der ist potenziell, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, riesig. Und ich glaube, Bitcoin ist halt ein Wett auf den potenziellen realen Wert und je nachdem, wie man die Welt in Zukunft sieht, ist der riesig oder halt nicht so gross.
Wie hast du das jetzt zum Beispiel auch müssen, den PF intern verkaufen? Ich nehme an, die Fragen sind auch gekommen. Oder würdest du Konter ja, bei Alex?
Ich würde Alex einfach ein in meinen eigenen Worten, und zwar, wenn man das mit der Fundamentalwertanalysebrille anschaut, hast du keine Cashflows zum Abdiskontieren, also ist der Wert null. Aber jedes Unternehmen, das keine Dividende zahlt, hätte dann theoretisch wahrscheinlich auch den Wert null, wenn du es genau nehmen würdest. Es ist einfach so, es ist eigentlich eine Technologie, Infrastrukturprojekt ohne Cashflows, wo ganz viel Werttreiber kann haben, die nicht direkt messbar sind mit der Fundamentalwertanalyse, die keinen inneren Wert per se so haben, wenn wir es streng nach Theorie anschauen. Aber die Theorie kann auch gesprengt werden. Gold hat auch keinen Cashflow per se, oder? Und wir finden auch, Gold hat Wert, kann gebraucht werden in der Industrie. Und die Technologie ist noch nicht so alt, 2009 ist nicht so lange her, und was jetzt bereits schon in den 15 Jahren circa geschaffen ist worden, basierend auf dem, was dann rausgekommen ist, ist erstaunlich. Die ganze Finanzindustrie hat es bewegt, die Banken hat es bewegt, wir füllen ganze Kinosäle hier. Und was da noch alles kann kommen in den nächsten x Jahren, ist erstaunlich und das hat definitiv einen Wert.
Ich glaube, bei neuen Technologien sind wir wichtig, dass man ein bisschen die Fesseln vom Traditionellen ableitet. Oder? Du hast es jetzt gesagt, mit dem Dividendenmodell, logisch, das funktioniert nicht. Alex, gebe ich absolut recht, eben vom Gold-Use-Case, vom Schweizer Franken, vom US-Dollar, können wir uns die absolut gleichen Fragen stellen. Ich finde es halt immer spannend, gerade bei einem Bitcoin, wenn man dann sagt, man sagt ja nicht, es hat keinen Wert, sondern der Wert tut sich natürlich, ich sage jetzt mal, oberflächlich ganz klar von Nachfrage und Angebot herleiten lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch spannende Facetten, weil du hast gesagt, Code is Law, es gibt gewisse Features drin, wenn es um das Thema Mining geht, wo ich zum Beispiel mega spannend finde, wie sich der Code anpasst mit den Schwierigkeiten, Bitcoin zu minen, je nachdem, wo halt auch die Elektrizitätspreise und die ganzen Produktionskosten hingehen. Und aus dieser Sicht, eben, es ist halt nicht ein traditionelles Bewertungsmodell, aber ich glaube, es gibt genug Modelle, die man herbeiziehen kann. Teile funktionieren über die Zeit besser, Teile funktionieren offensichtlich schlechter. Aber dass man sich auch dort offen hergibt und sagt, ja, schau, ich habe jetzt eine neue Technologie, ein neues Asset, ich muss das halt irgendwie anders bewerten und einschätzen. Und das finde ich halt schon spannend, wenn man jetzt eben in so Fällen zum Beispiel Produktionskostenanalyse herbeizieht.
Ist nicht auch, also für mich ist auch eigentlich eine Spartechnologie vom 21. Jahrhundert. Wenn ich überlege, die ganze Geldentwertung, jetzt im Dollar, im Euro, ich weiß ja nicht, ob es in 20 Jahren Euro noch gibt, ich sage nein, oder nicht mehr so, aber auch im Schweizer Franken. Ich meine, im Schweizer Franken haben wir auch eine Geldentwertung in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren gehabt. Und das schießt mich doch eigentlich an als Mensch, wenn ich tagtäglich schaffe, meine Energie investiere, vielleicht 100 Franken verdiene und ich kann nachher nur noch für 95, 90 Franken konsumieren. Alexander, ist nicht das auch vielleicht ein riesen Use Case, die Spartechnologie der Bitcoin, das hat ja einen riesen Wert.
Die hängen aber davon ab, wie du die Wertentwicklung siehst, oder? Und ich glaube, nur ein guter Algorithmus, nur eine gute Geldpolitik langt nicht, oder? Weil wenn heute morgen jemand aufsteht und sagt, ich mache nur einen strengeren Algorithmus, noch besser, also das wird nichts bringen, weil das Ökosystem rundherum fehlt. Darum, ich glaube, ja, Es ist eine spannende Technologie, eine Spartechnologie, so wie du sagst, aber das hängt davon ab, wie man die Wertentwicklung sieht.
Klar, oder, aber was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir haben doch schon einen starken Netzwerkeffekt drin, der extrem wichtig in so Beurteilung doch gehört, oder? Der Netzwerkeffekt, ich meine, der ist recht stark.
Extrem, oder? Das sieht man auch bei anderen Blockchains, die andere Spezifika haben, auch wenn es etwas in Anführungszeichen Besseres gibt, das hat grosse Mühe, sich durchzusetzen aufgrund von dem Netzwerkeffekt. Der ist wichtig unter anderem zum Zahlen, aber auch für ganz, ganz viele andere Sachen. Und das ist halt auch, es wird in dem Markt vielleicht verschiedene Use Cases, wenn wir jetzt nicht nur Bitcoin anschauen, sondern andere Coins, werden sich herauskristallisieren, aber am Schluss wird es ein paar wenige geben, die sich durchsetzen, weil der Netzwerkeffekt so wichtig ist.
Lassen wir doch mal die Tür öffnen in die ganze Kryptowelt, die ganze Welt von Digital Assets. Also, ich meine, eben, Trump macht heute seine fette Party für die Trump-Coin, Meme-Coin-Käufer. Ja, wir haben die bessere Party da, machen dann ein viel Bötterli und schicken zum Trump auf Twitter. Alex, kannst du vielleicht mal kurz einordnen, weil für viele sagen sie immer Kryptowährungen. Und ich finde, hey, nein, es sind ja keine Währungen, viele Projekte. Vielleicht mal in einfachen Worten, wie kann man das einfach einordnen und auch verständlich sich nachher merken?
Also am besten versucht man sich einzuteilen und ja, wichtig, es sind keine Währungen per se, es heisst irgendwie einfach im Volksmund so, wir sind ein bisschen weggekommen von dem, wir nennen es nur noch Kryptos, okay. Oder kryptobasierte Vermögenswerte wäre der eigentlich rechtlich Fachbegriff.
Wenn aber deine Abteilung heisst gleich Digital Assets.
Ja, genau, das ist dann das Modewort, das irgendwann mal entstanden ist, 2018, weil man irgendwie Kryptoassets nicht wollte sagen, aus PR-Gründen und ich glaube, es ist gut, wenn man es einteilt nach Use Cases. Das ist eine gute Angelegenheit. Also, man könnte zum Beispiel sagen, Bitcoin ist eins und alles andere ist Altcoin, so wie du das siehst, oder?
Ja, genau.
Aber man kann natürlich noch ein bisschen mehr differenzieren und einfach nach Use Cases gehen. Use Cases für Zahlungen, Use Cases für Oracles, also Verbindungen von Aussenwelt, also der Off-Chain-Welt, der On-Chain-Welt. Use Cases für System miteinander verbinden, also Interoperabilität ist ein Use Case und es wird wahrscheinlich mehrere Protokoll geben, die sich der durchsetzen. Pro Use Case wird es einfach wahrscheinlich verschiedene Sachen geben und es wird auch verschiedene Sachen brauchen. Nicht alles ist geeignet für alles.
Ein grosses Thema sind die Smart Contract Plattformen, also Ethereum, Solana, Sui, und wie die alle heissen. Ich glaube, da gibt es etwa 600 von diesen Protokollen, wenn nicht noch mehr. Ja, welcher wird gewinnen? Also weißt, es wird ja nicht 600 verschiedene Blockchains geben. Am Schluss werden wir wahrscheinlich eine Standardisierung haben. Im Zahlungsverkehr wird sich diese Blockchain vielleicht durchsetzen, dort, dort, das. So wie Google. Google war ja nicht die erste Suchmaschine, aber jetzt Game gemacht am Schluss. Das ist ja noch recht schwierig, sich in diesem Universum umzubewegen. Markus, wie siehst du das? Wie sollte man sich da navigieren? Und ja, ist jetzt Ethereum das Nummer 2? Es ist Nummer 2, aber hat nur 8% Marktdominanz. Also ist noch schwierig.
Ich glaube, Alex jetzt vor der richtig angeschnitten. Ich glaube, die Anwendungsfälle sind am Schluss entscheidend, ob und inwiefern ein Blockchain als Protokoll Erfolg hat tut. Wenn man jetzt zum Beispiel eben vergleicht, das hast du Ethereum gesagt, ist nach wie vor die Plattform, wo am meisten tokenisierte Vermögenswerte darauf existieren, weil halt einfach die, ich sage jetzt mal, das Blockchain-Trilemma, sagt man ja, und man hat ja mit der Blockchain-Lösung eigentlich immer ein Problem. Man kann nicht sicher dezentral und schnell zur gleichen Zeit sein, sondern man kann eigentlich immer nur zwei von diesen beiden Aspekten abdecken. Und ich glaube, da zeigt sich zum Beispiel, eben um das Thema Ethereum nochmal aufgreifen, zeigt sich sehr gut, was eigentlich der Unterschied ist, wenn man jetzt anschaut Solana, wo halt, ich sage jetzt von der Anzahl Nodes, die darauf validieren, viel, viel zentraler ist wie Ethereum, aber durch das viel kostengünstiger und schneller. Und wo hat Solana heute am meisten Erfolg? Bei den Memecoins, oder? Und das ist einfach der Use Case, wo der Endnutzer jetzt den Anwendungsfall von Memecoin sieht, der muss es möglichst günstig und möglichst schnell sein. Und wenn natürlich ein BlackRock kommt und irgendwelche Funds oder irgendwelche andere Sachen will tokenisieren, dann muss es halt andere Aspekte und Dimensionen erfüllen. Und ich glaube, dort wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und das sieht man natürlich auch der Entwicklung an. Und du hast gefragt, wie ich das beurteile oder betrachte. Ich sage immer, ein guter Hygienefaktor ist nicht ein Renditepotenzialfaktor, aber ein Hygienefaktor ist immer, solange er auf einer Blockchain entwickelt wird und Sachen programmiert werden, ist eigentlich immer ein gesunder Indikator, dass auf dieser Blockchain, dass die für etwas genutzt wird.
Also was eine grosse Community dahinter steckt, oder?
Nicht nur eine Community, die das Ganze, ich sage jetzt mal, auf Twitter erzählt, sondern effektiv, wenn man ein Programm Code Repositories anschaut, wie viel wird effektiv darauf entwickelt und wo finden effektiv Use Cases darauf statt. Und das gibt einem einen guten Indikator. Nicht, dass das das beste Renditepotenzial ist, aber ich sage, der wenigste Wert hat ein Blockchain, der nicht mehr darauf stattfindet, oder? Wenn wir von Protokollen reden.
Das wissen die Blockchains auch sehr gut. Oder? Die investieren sehr viel Zeit, Energie und Geld, um gute Projekte zu finden und die guten Projekte auf ihre Blockchains zu bringen. Und ich glaube, das ist auch extrem unterschiedlich. Wir wissen ja heute noch nicht, welche Blockchain-basierten Unternehmen werden sich in Zukunft durchsetzen. Wenn wir das heute wüssten, wären wir alle unendlich reich. Leider nicht so einfach. Und wenn man das nicht weiss, weiss man auch noch nicht, welche Blockchain das sich wird durchsetzen wird. Ich bin völlig einverstanden, das wird abhängig sein vom Use Case.
Vielleicht noch eine Anmerkung, was der Markus gesagt hat, klein auf der kritischen Seite. Ja, wenn keine Entwicklung stattfindet, ist sicher ein guter Indikator, dass dort wahrscheinlich nicht sehr viel läuft. Auf der anderen Seite, nur wo Entwicklung stattfindet, muss das noch nicht heissen. Also, wir sehen Blockchains, wo eine sehr starke Stiftung, eine sehr kapitalintensive Stiftung dahinter hat, wo einfach das auch ein bisschen faken kann, oder? Also, die Entwicklungen ein bisschen faken kann, möglichst viel PR kann machen. Und das bedeutet ja noch nicht, dass dann wirklich organisches Wachstum kann entstehen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen viel heisse Luft da. Und das habe ich jetzt auch schon mehrere Mal gesehen. Darum, man muss dort immer ein bisschen schauen, differenzieren auch, was ist wirklich, wenn man mit Entwicklern auch redet, wenn du fragst, okay, du hast den und den Use Case, wo würdest du jetzt den am besten umsetzen, warum gehst du auf die Blockchain, warum nicht auf die? Das ist immer sehr interessant, wenn man mal mit den Entwicklern effektiv kann reden, was momentan so ihre favorite Smart Contract Infrastruktur Plattform ist.
Okay, aber um das wieder ein bisschen einordnen, also beim Bitcoin, sagen wir, Zahlungssystem, Store of Value, der hat keinen Konkurrent momentan, oder? Das ist der King. Sind ihr da gleicher Meinung oder nicht? Oder Gegenargument? Oder gibt es einen Bitcoin 2.0, den wir noch nicht sehen und nie schon auf dem Radar haben?
Nein, also das ist absolut der King. Also das müssen wir, und generell in einer Krypto ist das der King. also es gibt andere Store of Values, nicht kryptobasierte Vermögenswerte, ja, aber unter den kryptobasierten Vermögenswerten ganz klar Marktdominanz, Aufmerksamkeit. Wir sind ja hier wegen Bitcoin Pizza Day und nicht Solana Pizza Day, oder?
Genau, da gibt es noch nicht. Und eben, ich finde das eine gute Einordnung, eben, es gibt verschiedene Use Cases, wo man muss dahinter schauen, das ist wie bei einer Aktie auch, oder man muss hinter das Modell von einem Unternehmen schauen, was hat er für ein Geschäftsmodell. Aber da sind wir vielleicht uns da einig, dass wahrscheinlich ein Großteil von den Tausenden, Hunderttausenden von Coins, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gibt, gar nicht überleben werden, oder?
Also absolut.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Ich habe gerade letzte Woche eine Vorlesung gegeben im Rahmen von einem CAS und ich habe dort alte Slides vorgeholt, die ich vor etwa drei Jahren mal gemacht habe, wo der ganze ICO, der Initial Coin Offering Boom gezeigt hat, auf wie viele tausend Coins das wir sind. Und da habe ich aktuelle Statistiken, gerade ich glaube 21 Shares, Darius von 21 Shares hat letzte eine Analyse gemacht mit den ganzen Meme-Coins und ich meine, da geht einfach weiter, oder? Wir haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen von Coins, weil einfach jeder schnell über ein einfaches Interface etwas machen kann. Und eben, da muss man sich wirklich ganz, ganz klar fokussieren und Spreu vom Weizen trennen.
Wenn ich jetzt ein bisschen heikle Sachen anfange anschneiden, oh ja, jetzt ist die Frage natürlich, und vielleicht schiesse ich jetzt ins Eigengehen, aber mache jetzt trotzdem. Haben wir als Vermögensverwalter, Bank, eine Verantwortung gegenüber den Kundinnen und Kunden, möglichst nur Coins anzubieten, wo wir fast zu 100% sicher sind, die sind in 10 Jahren noch da? Oder sagen wir einfach, wir schaffen Zugang, aber die Selektion muss der Kunde immer noch selber machen?
Aber wenn du jetzt weißt, welche dass in 10 Jahren noch da sind, dann hast du so ein, also dann geh heim, geh traden und dann kaufst du
aber,
deine Inseln.
Aber wenn
oder?
Du das mit ist... dem Regulator und den Risk-Leuten redest, dann ist das wahrscheinlich der Anspruch.
Ich bin nicht sicher, weil das auf der Aktienseite kannst du das auch nicht haben. Klar, es gibt Meme-Coins, wo du nach 3 Sekunden siehst, das ist nichts. Die würde ich jetzt mal aussortieren, oder? Aber nachher, wenn du Unternehmen anschaust, eine Aktie von einem Unternehmen, ich kenne die Zahl nicht genau, nach 5 Jahren hast du etwa noch 50% von den Unternehmen, die noch leben, alle anderen sind untergegangen, nach 9 Jahren sieht es noch mal viel düsterer aus. Das ist die Evolution vom Markt, dass sich etwas herauskristallisieren muss. Und bei Technologien, du hast das vorhin gesagt, Rino, mit dem Netzwerkeffekt, ist das noch viel krasser. Viele fangen an und ein paar wenige setzen sich durch, dass dort die Zahl nicht bei 50, sondern vielleicht bei 80% liegt. Ist auch bei normalen Unternehmen völlig normal. Das ist Teil des Prozesses. Dass es noch Meme-Coins daneben gibt, wo man draussen vorlassen sollte, wenn man nicht einfach spielen will, macht Sinn. Aber alles andere ist ein völlig natürlicher Prozess aus meiner Sicht.
Das ist genau, du musst nicht zum Einhaken und dann kann der Markus etwas sagen. Das ist genau dort, wo dann bei mir nach 2 Maßstäben gebraucht werden. Von den Risk-Leuten zum Beispiel oder vom Regulator, wo dann eigentlich gesagt wird, ja, aber es hat ja keine Werte etc. oder bei den Aktien kommt eben genau das Argument wieder. Bei den Aktien haben wir inneren Wert, hier nicht. Und das ist genau das, was Alex gesagt hat, ist richtig. Oder? Das ist der Markt, der muss spielen, Sachen sterben. Wir haben bei den Aktien, bei den Indizes auch ein riesen Survivorship-Bias, wenn wir ehrlich sind, oder? Wir sehen nur noch das, was drinnen ist, aber das ist so Zeug rausgefallen. Und vor allem über eine längere Zeit. Und das ist eigentlich genau das, oder? Wir schaffen Zugang, wir machen klare Due Diligence. Es gibt gewisse Sachen, Meme-Coins zum Beispiel, wo einfach wirklich nichts dahinter ist. Nach irgendeinem gewissen Assessment muss man einfach sagen, das ist jetzt der Markt, wo wir Zugang schaffen und das ist dem Kunden selber seine Entscheidung. Glaubt er an das Projekt oder glaubt er nicht an das Projekt?
Ich glaube, es kommt zu dir anschliessen. Das ist natürlich absolut recht in der einen Dimension. Wenn ein Kunde ankommt und sagt, ich hätte gern oder ich habe das Bedürfnis, dass ich einen Trump-Coin will kaufen, dann kann ich entscheiden, ob ich ihm den anbiete, wenn es seine Entscheidung ist, das eine. Wenn aber ein Kunde zu einer Bank kommt und sagt, schau, ich habe eigentlich keine Lust, mich um meine Finanzen zu kümmern, kümmere du dich darum, dann ist das ein ganz anderes Setup. Und ich glaube, dort haben wir heutzutage im aktuellen Kryptomarkt oder Digital Asset Markt, wie wir es nennen, wenn wir jetzt auf die Cryptocurrencies rausgehen, haben wir ein Problem, wenn wir das rein coinbasiert anschauen. Weil eben, es braucht einen Bitcoin-Drop und nachher crasht der ganze Markt. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwelche Diversifikationen in einem Portfolio zu erreichen. Sprich, das ist der Punkt, wo man nachher reingehen muss und sagen, schau, vielleicht ist eine sogenannte Asset Diversification gar nicht das Richtige. Vielleicht muss man über Investmentstrategien diversifizieren. Und das kann natürlich schon sein, dass ein Teil von einem Portfolio noch der in Bitcoin, Ether und Solana drin ist. Aber vielleicht gibt es eine ganz andere Möglichkeit. Wir haben die bösen Hedgefonds vorher angesprochen, die Wall Street etwas machen. Das kann eine Strategie sein, um davon zu profitieren in einem Portfolio. Und einfach so eine Analogie, die ich immer gerne herbeiziehe. Oder? Wir reden heute von marktkapitalisiert investieren, wenn ich den Markt vom Krypto heute kaufe. Ganz vereinfacht gesagt, kaufe ich 70% Bitcoin, 20% Ether und 10% Ripple. Das ist so. Also XRP, das ist der heutige Markt. Wenn ich jetzt vergleiche, ich bin tech-begeisterter Investor gewesen, 1995, 96, 97. Ich habe gesagt, ich wollte jetzt ins Internet investieren. Was habe ich gekauft? Ich habe 80% Netscape gekauft. 20% habe ich in Amazon investiert, wo gerade das IPO als Bibliothek gemacht hat. Und 0% bin ich in Google investiert gewesen. Das war der Markt damals gewesen. Und ich meine, ich habe keine Kristallkugel. Ich weiss nicht, wo wir jetzt 10 Jahre stehen. Und darum glaube ich nicht, dass einfach ein reines Coin-Portfolio für eine Vermögensverwaltung, wie wir es jetzt würden anbieten, für eine langfristige Vermögensverwaltung, die absolute und ultimative Lösung ist.
Aber ich finde zum Beispiel, ich spüre immer noch in der Finanzwelt, bei den Banken, zum Teil bei gewissen Vermögensverwaltern, eine Abneigung, eine Ignoranz. Ist das nicht eine Pflicht von einem Institut, wo Geld verwaltet, treuhänderische Pflicht hat, das Geld zu verwalten vom Kunden, frühzeitig den Kunden auf so Themen aufmerksam zu machen, ins Orientieren und nicht einfach ignorieren. Also ich spüre es noch extrem oft. Nein, zu Bitcoin, zu Krypto haben wir keine Meinung. Kauf es nicht. Ich finde das eigentlich eine Pflichtverletzung von einem Vermögensverwalter, ob es jetzt eine Bank ist oder ein Unabhängiger. Ich erwarte, dass man zumindest sich informiert. Muss ja nicht über alles sagen. Ich kann sagen, hey, zu dem habe ich eine Meinung, zu dem habe ich leider keine Meinung. Da hast du Research. Wie siehst du das, Alexandra?
Also ich glaube, eine Meinung bilden sollte man sich auf jeden Fall probieren. Ich glaube, am Schluss, aus meiner Sicht als Vermögensverwalter, gibt es nicht die Devise «Ja machen» oder nicht, «Nein nicht machen», sondern der Kunde, wir haben jetzt relativ grosse vermögende Kunden, der Kunde als Individuum anschauen, was hat er für Ziel, was hat er für Bedürfnis und dann überlegen, was ist die richtige Lösung. Aber um das können anbieten, ist wichtig, dass man sich damit befasst hat. Ich habe auch Kunden, wenn ich denen mit Krypto, mit Blockchain komme, dann sagen die, gehen sie fort. Aber fair. Es gibt auch viele, auch sowohl Private als auch Insti, die sich einfach mal damit befassen wollen, die viel lernen wollen. Ich habe auch für mehr Privatkunden, die zum Beispiel einen Teil von ihren Kryptos bei einer Bank lagern, einfach für die Wertentwicklung. Und einen Teil, einen kleineren Teil, haben sie im Self-Custody selber, weil sie sagen, das ist für den Notvorrat mein digitales Gold. Und die Struktur, die kristallisiert sich erst raus, wenn man sich überlegt, was braucht der Kunde, warum will er die Kryptos halten oder warum vielleicht auch nicht. Und dann eine sinnvolle Lösung für den sucht.
Gut, wir haben schon urlang diskutiert. Ich möchte gerne das Publikum mal öffnen, also Fragen öffnen. Wer möchte eine Frage stellen? Also ich laufe jetzt hier im Kino rum, für die, die jetzt da am Hören sind, und es ist wirklich pumpenvoll, da hocken sie noch auf den Stegen. Da komme ich, ihr müsst immer warten, bis ich komme, ihr müsst dann ein bisschen Platz machen, weil ich laufe da durch, das Popcorn bitte wegnehmen, sonst fliegt es um. Sorry, ich bin da fürs gestanden.
Die zwei Herren und die nette Dame sollen doch noch ein paar Worte zum Thema Altcoin Season verlieren. Was meint ihr dazu?
Gut, Altcoin Season, ja. Wann kommt die endlich? Seit 9 Monaten warte ich auf die. Wer will die Frage beantworten?
Also willst du jetzt hören, wenn sie kommt? Oder? Ob sie kommt?
Ob sie kommt, wenn sie kommt. Vielleicht auch noch, was es könnte sein.
Ich glaube, es liegt in der Natur des Markt und von der ganzen Zyklik in dem Markt, dass es gewisse Rotationen gibt. Momentan haben wir einfach für die letzten 1,5 Jahre mit dem ganzen Bitcoin-ETF haben wir ein sehr starkes Narrative gehabt, weil der Markt ist sehr stark Narrative getrieben, wo richtig Bitcoin gezeigt hat. Wir sehen, je länger, je mehr grössere Verschiebungen, wenn man On-Chain-Analyse macht bei Bitcoin, dass gewisse sehr grosse Wahl, gewisse andere kleinere Wahl ihre Coins überschieben. Und ich bin persönlich der Meinung nicht, dass es keine Altcoin-Season wird geben. Sie wird aber sicher anders in der Ausprägung sein, aber es wird definitiv die Rotation geben. Aus meiner Sicht ist zu erwarten, dass auch Leute, die halt eben in den Bitcoin-ETFs investiert sind, dass die irgendwann zum Punkt sagen, look, jetzt ist doch mein Potenzial vom Bitcoin erschöpft und ich versuche jetzt noch mehr Rendite zu extrahieren. Und das ist halt aber sehr, aus meiner Sicht sehr stark halt dann die Frage, wenn auch der Retail-Markt wirklich reinkommt, weil die schon sehr dominant sind. Und man muss sich einfach bewusst sein, Bitcoin, rein von der Kapitalisierung, wie viel vermögenswerte Bitcoin müssen liquidiert werden, um in kleinere Protokolle zu gehen. Also da braucht es wenig Fluss und man sieht relativ kurzfristig sehr starke Spikes in diesen Altcoins, weil sie einfach inzwischen enorm klein kapitalisiert sind.
Wollt ihr noch etwas ergänzen? Zufrieden mit der Frage, mit der Antwort? So halb. Wir gehen nachher beim Bier noch weiterfragen. Hat es noch weitere Fragen? Ja, da, oh, da ist gerade da, sind wir super auf der Stege.
Ja, hallo, gut euch wiederzusehen. Eine Frage an euch Experten aus dem Token-Umfeld. Jetzt, wo Security-Tokens erlaubt sind, die Finma uns die Möglichkeit gibt, die zu emittieren und auch zu traden, seht ihr das in relativ naher Zukunft einen Wechsel von Tokens, sagen wir Projekt-Tokens Richtung Security-Tokens stattfindet oder ob das ein neues Marktsegment wird?
Wer übernimmt?
Also ich und der Markus sind, für die, die es nicht wissen, 2018 im Security-Token-Bereich tätig.
Kannst du vielleicht noch ganz kurz in einem Satz erklären, was Security-Token ist?
Security-Tokens sind, wenn man eigentlich traditionelle Wertpapiere tokenisiert, zum Beispiel Aktien oder ein Fremdkapitalinstrument. Und jedes Jahr haben wir gesagt, das nächste Jahr wird das Jahr von Security-Tokens und wir sind noch nicht dort. Und ich glaube einfach, dass auf der Infrastrukturseite haben wir die letzten Jahre enorme Fortschritte gemacht. Wir haben die erste DLT-Handelslizenz jetzt vergeben an die BX. Wir haben immer mehr Player, die tätig sind von der traditionellen Schiene in diesem Bereich auch. Wir haben Kassenlösungen, die sehr ausgereift sind. Aber wir haben einfach ein Problem noch nicht gelöst, nämlich, dass es noch ein zu kleiner Painpoint ist, und das Switching-Kosten noch zu gross sind momentan. Und darum sehe ich das einfach nach wie vor als sehr ein langwieriges Unterfangen, dass ein Grossteil von der Finanzindustrie wechselt auf das tokenisierte Ökosystem. Wir haben auch noch grundlegende Fragestellungen rund um, auf welchem Protokoll muss das eine öffentliche Blockchain sein? Darf das überhaupt eine öffentliche Blockchain sein? Und so weiter und so fort. Und dort, glaube ich, braucht es einfach schon noch ein Zeitchen.
Vielleicht schon zum Ergänzen, ich glaube auch, dass das wird kommen, es wird noch dauern. Es sind super viele spannende Projekte unterwegs, was ich beeindruckend finde, wenn man sich die Projekte anschaut und näher dabei ist. Es gibt so viele coole Ideen und der regulatorische Aufwand, um so etwas zu lancieren, ist einfach immer noch gigantisch. Und wenn man so ein Projekt möchte lancieren und man verbringt 3/4 von der Zeit mit dem regulatorischen Red Tape, ich weiss nicht, was das über die Zukunft von dem aussagt. Also ich glaube, das wird schon noch ein einigermaßen steiniger Weg. Aber ich hoffe, dass die Schweiz dort international auch gewisse Vorreiterrollen einnehmen kann.
Ich sehe das nicht einmal unbedingt als die grösste Hürde des ganzen Regulatorischen, sondern einfach um das vielleicht zusammenfassen und ganz simplifiziert sagen, was momentan fehlt, damit Security Tokens erfolgreich sind, sind gute Assets. Also momentan haben wir leider im Markt eine adverse Selektion. Das heisst, es sind potenziell die schlechteren Investments, die verzweifelt Kapital suchen, die auf eine Tokenisierung und einen Security-Token rausgehen. Und es sind nicht die wirklich attraktiven, für Investoren attraktiven Investments, die tokenisiert werden, die wirklich auch von Bankkunden nachgefragt werden. Weil am Schluss entscheidet der Kunde, ich will Nvidia kaufen, ich will Apple kaufen. Und diese Lighthouse-Tokens, die fehlen halt aus meiner Sicht ganz klar noch.
Gut, da habe ich noch mal eine Frage, Facher. Da hinten, ich komme, da laufe ich jetzt durch und ich kann immer ein bisschen kontrollieren, ob die Leute schmuddelig sind oder nicht, weil das Popcorn sonst auf dem Boden liegt. Das ist eine sehr gute Reihe, sehr gut.
Ich habe zum Anfang über die Geldpolitik und ihre Probleme geredet. Wir haben in der Vergangenheit den Goldstandard gesehen. Wird man einen Bitcoin-Standard sehen?
Finde ich sehr spannende Frage. Wer will? Alexandra, wer fast prädestiniert?
Ich finde es eine mega spannende Frage, spannend darüber nachzudenken, in diesem Szenario zu denken. Vielleicht schnell zur Geldpolitik, oder es gibt in der Ökonomie gibt's die Theorie von der Optimal Currency Area. Das ist eine Area, geografisch, die sich ähnlich entwickelt, die einen ähnlichen Wirtschaftszyklus hat, die sollte eine ähnliche Geldpolitik haben. Etwas, was zum Beispiel keine Optimal Currency Union Area ist die Eurozone, ganz viele unterschiedliche Länder, die sich unterschiedlich entwickeln, wo man nicht in einer Währung idealerweise abdecken, was trotzdem gemacht wird. Darum, ich glaube, unterschiedliche Geldpolitiken für unterschiedliche Regionen macht Sinn. Und das, je nachdem, wie so ein Bitcoin-Standard ausprägt wäre, wäre das natürlich noch eine Herausforderung. Aber möglich sicher und je nach Abwandlung auch sinnvoll.
Eine Ergänzung? Nein, dann kommt zu der nächsten, der Rob. Der Rockstar.
Ja, gut, okay. Also, darf ich schnell als Finanzberater und Beraterin missbrauchen? Ich habe 10'000 Franken, wohne in Zürich, bin in Mitte 40, oder ich bin da euer potenzieller Kunde bei PostFinance. 10'000 Stutz investieren sie erstens für die nächsten 6 bis 8 Monate. Wie soll ich sie investieren? Bitcoin, Altcoins oder auf die nächsten 5 Jahre?
Danke für die Frage.
Entschuldigung, ich muss rückfragen, wenn so...
Jetzt musst du die Hosen runterlassen.
Ist das Gesamtvermögen oder ist das das, wo du möchtest investieren?
Einfach, ja, 10'000 Stutz und alles in Krypto und Bitcoin.
Und das ist die Bedingung, dass das alles in Krypto genau. geht? Genau. Oder könnte ich dir auch sinnvollerweise sagen, mach das bitte nicht, weil wenn du das Zeug in 6 Monaten brauchst...
Nein, ich will das jetzt machen. Unbedingt.
Ja, dann musst du zum Alex gehen. Ich helfe da nicht.
Okay.
Jetzt. Genau, ja, also wenn sie Drogen wollen, kommen sie alle zu mir. genau. Okay, gut. Also, wenn wir jetzt an Markus glauben, dann geht es der Zyklus bei Bitcoin noch ein bisschen weiter, bis in Altcoins rotiert wird. Entsprechend müsste man ja an Markus im Rat glauben. Und wenn du unbedingt musst investieren musst, dann. No Disclaimer, hier ist keine Anlageberatung von mir, dann würde ich selbstverständlich 10'000 in Bitcoin investieren.
Für die nächsten 3 bis 6 Monate?
Ja. Für die nächsten 3 bis 6 Monate. Für die nächsten 5 Jahre, damit es die heilen Leute angehört.
Dann gebe ich dir Alex recht, bitte mach das nicht, sondern tu etwas Diversifiziertes machen.
Aber ich will alles in Krypto.
Er geht nicht auf den Rob, er will alles in Krypto. Kommst du zu mir ins Haus auf Satoshi mit einem ATM dort? Gut, weitere Frage, ja, da komme ich hinterher, Reihenkontrolle, nein, da bin ich schon gewesen, das ist das auch eine saubere Reihe, sehr gut.
Wegen der Limitierung, es gibt ja 21 Millionen Bitcoins, wie sieht das in Zukunft aus, wenn jeder einen will? Wir sind 7 Milliarden Menschen.
Okay, 21 Millionen Bitcoin, 7 Milliarden, wir sind doch 8 Milliarden.
Also vereinfacht gesagt, das ist ein reines Nachfrage-Angebotsprinzip und der Preis wird sich entsprechend entwickeln, bis der hinterste und letzte sein 21 Millionen Bitcoin dir verkauft hat. Also darum, man kann sich ausmalen, wie so ein Szenario kann aussehen kann, weil es gegen unendlich wird gehen, respektive wahrscheinlich ziemlich viel früher jemand nicht mehr bereit sein, den Bitcoin zu verkaufen. Was ich als Anmerkung noch spannend finde, ich habe gerade heute wieder darüber gelesen, oder, dass so die Referenzierung jetzt mit diesen 100'000 Grenzen, die man vielleicht jetzt nachhaltig mal knacken kann, dass so das Umdenken in die kleine Einheit Satoshi auf die Sätze also stattfinden soll. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, ob das wirklich sich durchsetzen wird, dass der aber nicht mehr in Bitcoins, in ganzen Bitcoins geredet wird. Wir haben ja gerade letztes Jahr kurz gesehen, Bloomberg hat irgendwie auf der Skala jetzt 0,1 Millionen Bitcoin, also 0,1 Millionen US-Dollar auf den Chart geschrieben, anstatt 100'000, weil es einfach zu lang ist. Wie man das wird lösen, ich bin gespannt.
Ja, das finde ich jetzt auch noch spannend. Das ist ja vielleicht auch noch spannend, vielleicht kann man den Punkt noch schnell reinbringen, wenn wir jetzt gerade beim Bitcoin sind, das betrifft aber andere Protokolle auch, dass die Datenbank, die verteilte Datenbank, die schlaft ja nicht. Oder? Es gibt ja immer eine Weiterentwicklung. Beim Bitcoin hat es ja auch die 12 Wörter, das ist in den Jahren, 2013 gekommen oder 2014, die Vereinfachung mit dem Seed Phrase, mit dem Private Key. Ist vielleicht mal möglich, dass man dann plötzlich nicht mehr vom Bitcoin redet, sondern von Satoshis? Wie sehen ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das Szenario kommt, dann, oder schon heute, wenn du etwas, einen Betrag in Schweizer Franken willst setteln, dann das kannst du nicht in Bitcoin machen, dann musst du umrechnen. Darum, ich glaube, je häufiger man das bräuchte, zum Real-World-Transaction setteln, dann muss man in Satoshis denken und rechnen, habe ich das Gefühl.
Und eben auch, Alex, oder? Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, dass man, das verstehen oftmals die Leute nicht, dass Im Internet schafft man ja eigentlich auf dem 7., 8., 9. Lehr, keine Ahnung, der Grundlehr vom Internet ist immer noch da. Das ist ja bei den Blockchains genau auch, oder? Wo man Schwachstellen findet, du hast erwähnt, das Trilemma, oder? Entstehen ja etwas Neues, wie zum Beispiel auf der Layer 2-Ebene. Wie siehst du das, die Entwicklungen dort? Laufen die in die richtige Richtung? Findest du das spannend oder siehst du da irgendetwas, was vielleicht auch gefährlich kann sein?
Es ist dort natürlich jetzt der Trade-off zwischen Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit. Also wenn wir uns im Trilemma bewegen, man hat müssen oder will etwas finden, wo man günstiger, kann schneller Transaktionen machen. Man ist bei Ethereum an die Grenzen gestossen. Selbstverständlich hat man sich dann aber auch meiner Meinung nach ein weiteres Risiko aufgehaust oder zumindest einen Angriffsvektor rund um nachher den Übertrag von Layer 2 zu Layer 1, für die, die nicht wissen, wie das funktioniert. Und lustigerweise, Ethereum tut das ziemlich stark unterstützen, den Gang zu dem Layer 2. Und im letzten Upgrade, wo es kam, Pectra, ist selbstverständlich auch Sachen dabei gewesen, wo das Layer 2, die Layer 2 Lösungen natürlich auch kompetitiver noch machen. Und darum, ich glaube, das wird schon so weitergehen in der nächsten Zukunft. Und es ist interessant, dass ursprünglich, obwohl sie eigentlich Konkurrenz zu Eve ist, auf eine Art, ist trotzdem Ethereum stark dran, auch die Lösungen noch besser zu integrieren.
Gut. So, gibt es noch zwei Schlussfragen? Jetzt muss ich das Hinterste aufsäckeln. Aber das machen wir doch. Jetzt muss ich noch mal, dort hinten. Da, zweitletzte Reihe. Es ist wirklich pumpevoll in dem Kino. Es ist wirklich cool, es zeigt, wir kommen langsam in die Welt hinein. Die Leute fühlen sich davon interessieren.
Hallo miteinander. Ich hätte eine Frage, und zwar, Bitcoin ist volatil. Immer drauf und runter. Was ist, wenn jetzt mal der Retail-Investor die Möglichkeiten hat, von dieser Volatilität zu profitieren? Also, weißt du, nicht nur einfach outright long oder short ist, sondern einfach eben Volatilität könnte monetarisieren. Seht ihr das ebenfalls als eine Möglichkeit für Anleger von diesem Markt zu profitieren?
Also gibt es, glaube ich, sogar schon Options auf Bitcoin-Volatility. Gibt es, glaube ich.
Also genau, heutzutage kann man das eigentlich relativ gut schon monetarisieren. Das sind eben zum Beispiel die Strategiediversifikationen, die ich vorher angesprochen habe. Ich bin mir absolut bewusst, es ist noch nicht so jedem eingehend verständlich und es ist auch nicht jedem so direkt zugänglich über die Bank, weil viele Banken den Zugang zu diesen Instrumenten gar noch nicht so gewähren. Aber eben Optionen sind typischerweise haben eine Volatilität als Pricing-Komponente drin und da kann man zum Beispiel im jetzigen Markt kann man sehr spannende Strategien machen, ohne ja zum Beispiel seine Bitcoins müssen zu verkaufen.
Vielleicht noch als Ergänzung, ich glaube, das passiert, kann einem passieren mit Optionen, sei es auf Bitcoin oder auf traditionelle Anlagen. Wenn man darauf wettet, dass die Volatilität hoch ist und dann bricht es irgendwann zusammen, dann hat man auch wiederum ein Risiko. Es ist dann einfach nicht die Volatilität, sondern die Volatilität von der Volatilität, die dann wichtig wird. Oder? Also es ist einfach noch mal ein bisschen komplexer, darum für gewisse Leute spannender und attraktiver, aber es bringt auch definitiv Risiken mit und man muss sich damit mit befassen.
Vielleicht eine böse Anmerkung, wenn ihr solche Produkte kauft auf Devisen von einer Grossbank, bitte aufpassen, es könnte dann auch in die falsche Richtung gehen. Da hat es noch eine letzte Frage gehabt. Jetzt muss ich überlegen, dann muss ich, vielleicht bin ich gnädig, dann hole ich die andere Frage auch noch. Kurz aber.
Wenn ich darf. Kurze Frage, dafür drei. Oh. PostFinance, gibt es eine Wallet-Funktion, die angedacht ist in den nächsten Tagen? Receive, Send. Das andere, das, was er angesprochen hat, ich möchte sonst so viel investieren, wie würdet ihr das aufteilen? Über 2-3 Monate, kleine Beträge oder mehr oder weniger heute Abend alles und einmal schauen. Die dritte Frage habe ich vergessen.
Gut, also super. Zwei Fragen finde ich aber beide
ich gut. Ich nehme die erste Frage, die zweite darf jemand von euch machen. Ich habe mich da schon genug auf den Test rausgelassen. Ich bekomme dann den Rüffel vom Marketing dann schon noch. Genau, also erste Frage, Send and Receive. Ich kann hier jetzt heute bestätigen, ja, die Funktion, die kommt.
Gut, wow, da freuen sich schon ein paar.
Und also, solange du den Rüffel noch vom Marketing und nicht vom Legal bekommst, ist es wahrscheinlich noch nicht so schlimm, oder?
Das ist schon alles gut. Ich finde das
sympathisch. Zu der Frage vom Timing, zuerst mal überlegen, die Anlagestrategie, wie willst du es aufteilen? Und wenn du das entschieden hast, ist im Prinzip, sagt man, ideal, um direkt alles investieren. Das Problem ist einfach, dass wenn man die Leute fragt, wenn sie direkt alles investieren und dann kommt der Crash und sie müssen nachher die Erholung mitmachen, dann sind sie so traurig darüber, dass sie gerade kurz vor dem Crash investiert haben, dass, obwohl es eigentlich rational sinnvoll ist, häufig die bessere Empfehlung ist, das zu staffeln. Aber das hängt ein bisschen von deiner Psychologie ab und von deiner Person. Das können wir jetzt von so weit weg nicht gut beurteilen.
Aber da muss ich schnell eingreifen. Auch viele, ich sage jetzt vor allem auch Anbieter von Kryptoprodukten, sagen DCA, also Sparplan. Da bist du jetzt kein Fan, Alexander, vom Sparplan.
Mal, aber das ist aus anderen Gründen. Wenn ich jeden Monat etwas habe, was ich möchte auf die Seite legen, dann macht das Sinn. Wenn ich hingegen sage, hey, ich habe eine Liquidität von 10'000, soll ich das gestaffelt investieren oder auf einmal, dann ist es eigentlich, wenn in Expected Value, was man davon ausgeht, der Markt aufgeht, ist es sinnvoll, das von Anfang an zu investieren. Aber du gehst dann als Risiko, dass du gerade kurz vor dem Crash investierst und die Leute sind so verlustavers, dass auch wenn sie dann den Upswing auch wieder mitmachen, sie so traurig sind darüber, dass man sagt, eigentlich ist es gescheiter zum Staffeln, wenn man Psychologie vom Anleger noch mit einbezieht. Und ich glaube, als Vermögensverwalter lernt man, dass das extrem wichtig ist, um das zu machen.
Ich habe gesehen, Alexander, du hast das Mikrofon aufgehabt.
Ja, das wollte ich im Rockstar da sagen. Das Problem ist nur, 6 bis 8 Monate ist eigentlich kurz für eine sinnvolle Sparplandauer. Um wirklich eine Position aufzubauen, aber ich empfehle natürlich immer, wenn man von null anfängt, und so habe ich deine Frage auch verstanden, du hast 10'000, hast noch nichts investiert, dass du dir einen Sparplan einrichtest, für einen Teil von deinem Vermögen, um eine Position aufzubauen.
Gut, ihr könnt jetzt vielleicht beim Bier noch fertig diskutieren. Du hast noch eine Frage gehabt, gell? Also dann nehmen wir die letzte Frage nachher, wenn wir dann zur Schlussrunde kommen.
Ich mache es kurz. Wir haben ja ein neues Bitcoin All-Time High gehabt, relativ kürzlich, und gleichzeitig stellen wir fest, es gibt wenig Google Interests, also Trends sind eigentlich vor allem im Retail relativ tief. Was braucht es aus eurer Sicht, dass da eigentlich die nächste Adoption kommt, dass das Interesse grösser ist? Ja, und wo sind wir da im Early-Stage-Bereich? Sind wir da immer noch so weit vor?
Gut, wer übernimmt? Also die Frage ist ja da wirklich, Suchanfragen auf Google sind gar nicht explodiert, wie man es vielleicht hätte können erwarten, eher im Gegenteil, sie sind zurückgegangen über die letzte Zeit.
Wie viele da nutzen Google und wer fragt ChatGPT? Nein, aber ich glaube, ich weiss nicht, ob man das Adoption kann nennen in dem Sinn, sondern ich würde eher sagen, das ist wieder Spekulation. Ich kann persönliche Insights teilen, was ich erlebe. Ich werde relativ häufig, logischerweise aufgrund von meiner Tätigkeit, davon angesprochen. Ich bin jetzt die letzten paar Wochen und Monate eigentlich quasi nie auf das Thema angesprochen worden. Die letzten 2 Wochen hat es deutlich wieder ein bisschen angefangen anziehen, dass irgendwo mal irgendwo im Fitnesscenter warst und jemand gesagt hat, ja, du machst etwas mit Bitcoin. Hat schon die ersten 2 Fragen gegeben oder die ersten 2 Anmerkungen, ja, ich habe jetzt die ersten 500 Franken Gewinn gemacht. Ich spüre wieder eine leichte Zunahme. Ich glaube, Retail wird schon kommen. Eben die Frage, ob man über Google das so gut kann messen oder wird wieder können messen. Good question.
Ich kann aber bestätigen, also das ist richtig, dass Google Suchanfragen eher stabil sind, ziemlich flat und noch nicht angestiegen sind. Generell das Interesse von Retail denke ich mir momentan nicht so hoch wie auch schon, was das letzte Mal gegen die 100'000 ist gegangen. Und ich habe das Gefühl, das wird schon auch noch kommen. Und ich bin im Fitness jetzt auch nicht allzu gross darauf angesprochen worden. Eher, ob das Gerät da frei wird. Und darum, ich glaube, das Narrativ, das du gesagt hast, dass es tendenziell eher jetzt nochmal Richtung Bullrun geht und dann vielleicht eine Rotierung gibt, das baut schon ein bisschen darauf auf, dass dann vielleicht Retail doch nochmal anzieht.
Gut, wir haben das Zeitlimit schon überschritten. Ich möchte eine unseriöse Schlussrunde machen. Ich weiss, alle haben die Frage nicht gern, aber wir machen sie jetzt gleich. Ich sage
immer
auch,
die gleiche Frage. Es kommt immer langweilig. Die gleiche Frage rein.
Also, Bitcoin steht, die Leute wollen das wissen. Ich will jetzt einfach gut antworten, es muss ja ein bisschen kreativ sein. Bitcoin steht jetzt aktuell am 22. Mai 2025, jetzt habe ich es zugemacht, bei 111.343. Wo stehen wir Ende Jahr, Alex?
Das habe ich im letzten Podcast gesehen.
Das weiss ich eben auch nicht mehr. Das weiss ich eben auch nicht mehr. Heute haben wir noch Wettoffer, die muss ich noch mal hören.
Geben wir ja noch Wettoffer.
Ja, ich muss mal hören.
So eine Pizza, oder?
Ja, ja. Etwas. Okay. Also.
Ich muss ja etwas sagen, ja. Oder? Es ist total Joker langweilig. Nicht. Genau. Also, 138.600.
Gut. Alexandra?
Ich finde, man sollte sich keine Gedanken darüber machen, was Ende Jahr steht, sondern ich glaube, viel wichtiger, ich weiss, es ist ein coward answer, aber ich finde sie wichtig, weil wenn du darauf wettest, wo das Ende Jahr steht, dann bist du aus komischen Gründen in Bitcoin investiert. Ich glaube, man muss sich überlegen, wo geht die Welt hin, wo geht die Geldpolitik hin, wo geht das Zahlungssystem hin, was passiert mit den Banken und dann überlegen, wo steht Bitcoin in 5 oder 10 Jahren. Und dann ist aus meiner Sicht entweder eine massive Zunahme vom Wert oder es gibt irgendwelche Repressalien und es wird ganz schwierig.
Also nehmen wir Szenario 1, das gefällt mir. Markus?
Ich halte mich kurz und bin gespannt, wo wir am 31.12. den Podcast nochmal hören stehen. Ich sage 109.375.
Gut. Und wir im House of Satoshi haben gesagt 150. Das werden wir hoffentlich erreichen oder auch nicht. Aber ich glaube auch, was Alexandra gesagt hat, ich glaube, das Langfristige, und ich kann da vielleicht alle noch motivieren, ich glaube, ich spreche da für uns alle, nicht einfach nur die kurzfristige Spekulation anschauen, sondern sich wirklich mal mit dem Thema Geld, Geldsystem, Inflation, Geldentwertung sich zu beschäftigen. Es ist gar nicht so kompliziert. Man muss jetzt nicht an die Uni Zürich studieren. Es gibt wirklich gute Literatur. Also ja, wenn man dann sich vertiefen möchte und wirklich
berufen möchte werden. Ist das ein Seitenhieb gewesen? Jetzt geht gerade zu uns drei.
Okay. Genau. Sind eben alle zusammen studiert, oder? Nein, aber ihr könnt euch mit dem Thema beschäftigen. Es gibt gute Literatur oder bei uns im Haus auf Satoshi oder gute Lehrgänge an der Fachhochschule. Dann auch mit dem Thema Geld, Entwicklung, Geldsystem beschäftigen. Es ist wirklich spannend. Und dann vielleicht sich Gedanken machen, kann vielleicht ein Bitcoin eine Alternative sein oder ein Hedge sein? Und ich glaube, das ist viel die bessere und entspanntere Anlage, denn als irgendwie kurzfristig auf 150.000 raufgehen, wo wir das Gefühl haben, vom House of Satoshi ist es. Hey, Alexandra, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Alex, auch vielen Dank, dass du da gewesen bist und mit uns zusammen das umgesetzt hast.
Danke, Rino.
Markus, cool, dass du auch da gewesen bist. Danke. Es hat mir mega Spass gemacht, mit euch zu diskutieren. Euch da im Publikum, euch da im Kinoframe, mega cool, dass ihr dabei gewesen seid. Das heisst, yeah! Gut, super, funktioniert. Euch daheim, danke fürs Zuhören. Hoffentlich sind wir daheim dann beim nächsten Mal auch dabei, wenn wir wieder kommen zum Live-Podcast. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, ciao.
House of Satoshi Podcast.